Kennst du dieses sehr beliebte Partyspiel, Christian, nenne den absurdesten Pornotitel, der dir einfällt? Oder gibt es ja, ja so die Klassiker der Videothek? So ja, ungefähr?
Indiana Jones gibt's und so.
Den kenne ich noch gar nicht.
Ich hatte mal ein ganzes Buch nur mit lustigen deutschen Pornotiteln. Das sah aus.
So ein typisches Klobuch, oder?
Ja, boah, das kam auch an so einer Hülle. Die sah aus wie so eine VHS. Das war richtig geil. So, du konntest das so aufmachen und dann war da drin so ein Buch und das hatte so, hast du dann so von links nach rechts gelesen, hast du gedacht, Vorsicht, der Kreiselficker kommt oder so.
Ach, herrlich. Das ist geil. Aber wahrscheinlich ist dann so nach Seite 3 macht es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, ne? Das ist dann halt so, ist nur noch absurd, noch gestört.
Nee, das ist immer noch witzig. Ich habe das leider irgendwann verloren.
Du hattest es einfach immer am Mann.
In meiner Jackentasche. So eine Multifunktionsjacke nur deswegen gekauft, um dieses Buch immer dabei zu haben. Man weiß ja nie.
Kennst du diese Hipbags, die man auf Reisen dabei hat, wo man, damit die Leute einem so den Geldbeutel nicht klauen, die so aussehen, die ja. so ans T-Shirt anschmiergeln? Da war immer diese Videokassette drin.
Moment, auf Reisen? Das hast du heute irgendwie Friedrichshain oder so.
Ja, auch.
Nur diese Dinger.
Ja, ich wohne in München, da braucht man sowas nicht. Ui, ui, ui. Okay.
Was war dieses Oi jetzt?
Ja, voll der krasse Berlin-Diss oder so.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Er sagt, hier ist ein Glas.
Heute die Pornobrüder. Hast du reingelacht? Nochmal.
Sorry.
Heute die Pornobrüder.
Es ist eine Geschichte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, vorzubereiten. Also das heißt, in der Recherche zu dieser Folge konnte ich tatsächlich das Internet auskosten, so the best of the best, in die goldenen Höhlen des Internets schlüpfen. Und zwar in die goldenen Höhlen, wo ganz viele Pop-ups andauernd kommen. Kennst du die? Weißt du, wovon ich spreche? So, wenn du oft nur auf die Seite mit der Maus einmal aus Versehen klickst, dann kommen direkt so 5 Pop-ups. That part of the Internet.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du meinst Pornoseiten.
Ja, richtig, genau. Ja. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben auf Pornoseiten für diese Folge. Ich kann aber auch sagen, dass ich tatsächlich schon häufiger auf Pornoseiten unterwegs war, aus Recherchezwecken, weil ich in der Uni ein Seminar belegt habe. Ein Pro-Seminar Geschichte der Pornografie. Der Filmpornografie.
Echt jetzt?
Ja.
Geil.
Es war großartig. Ich war im ersten Semester, das haben eine Freundin und ich zusammen belegt, weil wir auch dachten, ist ja ein bisschen witzig auch. Und dann saßen wir da, es war die beste Zeit, um so ein Seminar zu machen. Es war mal montags morgens um 8 Uhr.
Das macht man auch nur im ersten Semester, oder?
Ja. Und das war dann aber auch so, nach ein paar Wochen sind wir immer nach dem Feiern, sonntagabends, dann direkt in die Uni und ins Pornoseminar. Und der beste Moment war, als wir da saßen und wahrscheinlich noch ein bisschen angeschäkert, weil wir gerade aus dem Club quasi in die Uni gefallen sind. Und dann war die Aufgabe, um warm zu werden in diesem Seminar, findet Synonyme für Bumsen, Brüste, Pimmel und Muschi. Wir saßen da mit vielen Leuten, die so ein bisschen schüchtern waren. Ich habe mich immer gefragt, warum die diesen Kurs wählen. Und dann war halt so eine so, ja, für Bumsen habe ich bloß Ficken gefunden. Und wir so, dude, wir haben so eine Liste von 40 Wörtern noch so besoffen. What? Ja, so war das an der Uni Wien, morgens, Montag, 8 Uhr in Österreich. Und tatsächlich habe ich in diesem Seminar ein Referat über einen Film gehalten, der heute noch wichtig wird. Und zwar Deep Throat. Kennst du?
Ja, den kenne ich.
Ja. Ist ja tatsächlich ein Porno-Klassiker, also einer der wichtigsten und größten Werke in der Pornografiegeschichte.
Der lief auch immer so im Fernsehen tatsächlich und dann stand da immer in der TV-Movie, die wir damals immer hatten, einer der Erotik-Film-Klassiker.
Ja, ist auch so.
Dann hat man den mit 12 mal so reingelurrt.
Wow, hallo, hoffentlich kommen Mama und Papa nicht rein.
Ja.
Ist tatsächlich ein Klassiker, warum, das hören wir gleich. Es geht heute in dieser Folge um die Macher dieses Films, um Artie und James Mitchell.
Geil.
Die Mitchell-Brüder. Es geht also um diese beiden Typen, um zwei Männer, die das goldene Zeitalter der Pornografie eingeläutet haben. Das hat also Ende der 60er gestartet, ging bis Mitte der 80er ungefähr. Die waren also dafür verantwortlich, dass sich gerade kommerzielle US-Pornos weltweit verbreitet haben. Und ja, wahrscheinlich waren sie auch irgendwie Teil dafür, dass ich diesen Kurs an der Uni Wien belegt habe und morgens um 8 Uhr am Montag mich mit Pornos beschäftigen durfte. Klingt jetzt so, als wären die beiden richtig geile Ficker gewesen.
Ich finde ihn gut.
Danke. Aber die beiden haben schon auch richtig krass für ihren Erfolg gekämpft. Es ist eine Geschichte mit sehr vielen Gerichtsverfahren, mit Festnahmen, mit sehr vielen Drogen, mit Exzessen und am Ende steht ein Mord.
Bester Teaser ever. Ich bin so on fire. Ja.
Ja, also es ist tatsächlich total interessant. Es ist eine Geschichte der kommerziellen Pornografie. Counterculture spielt eine ganz wichtige Rolle, also tatsächlich Kulturwandel. Also du merkst, die beiden Brüder haben auf jeden Fall einen Wandel bedeutet, haben sehr, sehr viel bewegt. Sie haben aber auch irre viel Scheiße gebaut, weshalb sie es am Ende eben nur auf den 8 Uhr Morgenslot an der Uni Wien geschafft haben und nicht in unsere Geschichtsbücher.
Let's fucking go.
Let's fuck this fuck up. Also, die beiden Brüder werden Mitte der 40er geboren. Der ältere heißt Jim Mitchell, ist 43 geboren. Der jüngere Bruder ist Artie Mitchell, wird 1945 geboren und zwar in eine super liberale Familie. Kleines Beispiel dafür, der Vater ist professioneller Pokerspieler. So, hi Dad, wie war Arbeit heute? So, mit so einer Brille, Cappy kommt da wieder nach Hause. Also so war die Familie drauf. Sie leben in der Nähe von San Francisco. Ist ja auch bekannt dafür, ne, dass es eine Stadt ist, in der wahnsinnig viel passiert, in der die Hippie-Kultur zu der Zeit, also in den 60ern, 70ern, blüht, die total liberal ist. Jim, also der Ältere von beiden, träumt auch sehr früh davon, kreativer zu werden. Also der möchte tatsächlich Filmregisseur werden. Davon träumt er schon als Kind. Er studiert dann auch in den 60ern Filmmaking an der San Francisco State University und hat ein großes Vorbild, nämlich Roman Polanski. Ja, hätte man sich einen cooleren aussuchen können, aber okay, denkt man ja damals vielleicht noch nicht. In der Schulzeit hat Jim dann einen Nebenjob und zwar arbeitet er in einem Kino in San Francisco eben. Und zwar in dem Kino The Follies. Das ist ja ein Movie-Theater, aber auch ein Burlesque-Theater. Also das heißt, da gibt es Aufführungen, wo sich Leute nackt ausziehen. Und
Dieter von Thies tritt da auf.
Ja, die ist da immer und schwingt die Brüste. Und es werden eben auch erotische Filme gezeigt. Das musst du dir vorstellen, der Jim Mitchell ist da wahrscheinlich noch ein junger Student und findet es alles wahnsinnig aufregend, ist aber natürlich auch der Szene wahnsinnig aufgeschlossen. Und der arbeitet da mal so ein bisschen hinter den Kulissen und guckt sich auch die Leute an, die da ins Kino kommen, die sich da die Nackten reinziehen. Und der schaut dann so, wie verhalten die sich denn, während die hier die Aufführungen anschauen und merkt, aha, die Leute, die gucken ja nicht nur, sondern die holen sich auch manchmal den Pimmel aus der Hose. Und viele von denen, die masturbieren einfach während der Vorstellungen. Und das beobachtet er so und hat das Gefühl, da könnte vielleicht eine Marktlücke stecken. Er beobachtet also, dass die Leute in diesem Kino, wo hauptsächlich erotische Filme gezeigt werden, dass sie sich da selbst befriedigen während dieser Vorstellungen. Und er denkt sich, ja, warum kann man nicht das direkt einfach zu einem Business machen? Also ein Kino, das wirklich dafür da ist, dass Leute dafür hinkommen, um sich irgendwie sexuell zu befriedigen, um sich Erotikfilme reinzuziehen und auch mit Happy End sozusagen. Er erzählt seinem Bruder von dieser Idee, dem Artie, und der findet das gar nicht schlecht. Und die beiden sagen, okay, dann lass es doch machen, wir planen das, wir machen da ein Business draus. Sex im Kino, Erotik als quasi Businessmodell. Jim und Artie bauen also ein Gebäude in San Francisco um. Und zwar machen die das schlau, die sagen nicht nur, wir kaufen irgendwelche Filme ein und zeigen die da, sondern wir produzieren auch unsere eigenen Filme. Das heißt, du kannst dir so vorstellen, dass dieses Gebäude in San Francisco zweistöckig ist. Im Erdgeschoss ist ein Kino und im ersten Stock ein Filmstudio. Das heißt, die drehen im ersten Stock Filme, die sie dann unten einfach direkt zeigen und produzieren und produzieren und produzieren und unten kommen immer mehr Leute rein und oben wird irgendwie nachgeliefert. Filme ohne Ende. Tatsächlich sollen sie in den ersten 3 Jahren mehr als 200 Filme gedreht haben. Also die liefern da ab ohne Ende, produzieren und produzieren wie die Blödmänner. Am 4. Juli 1969 eröffnet dieses Studio, also Studio/Kino. Es heißt das O'Farrell Theater in San Francisco.
Hieß das schon vorher so? Ist das irgendwie ein besonderer Name? So?
Der Name ist der Straße angelehnt. Also das Gebäude steht in der O'Farrell Street. Und deswegen heißt dieses Kino jetzt einfach O'Farrell Theater. Und was glaubst du? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie Amerika ist irgendwie der richtigste und der falscheste Ort für sowas. Was glaubst du, wie das ankam? 1969 spielt das jetzt gerade.
Das kam richtig gut an. Doch, bin ich überzeugt, dass es gut ankam.
Das stimmt. Also das Publikum sagt wirklich so, yay, nur Behörden sind noch nicht so überzeugt. Also Behörden und Polizei so, na.
Wie funktioniert denn das? Was unterscheidet denn dieses Kino, weil du gesagt hast, umgebaut, von anderen Kinos, die Erotikfilme zeigen, wo man sich heimlich einen runterholt? Hat man da so Kabinen? Ist das so Peepshow-mäßig? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das mit den Filmen abläuft. Es ist aber tatsächlich so, also die Weiterentwicklung dieses Kinos ist so, dass es tatsächlich Peepshow-mäßig ist. Nämlich, dass da auch Live-Sex-Shows on stage stattfinden und dass dann auch die Darsteller und Darstellerinnen hauptsächlich zu den Leuten hingehen und sich dann zum Beispiel auf den Schoß von denen setzen und halt so Shows für die machen am Körper.
Lapdances.
Und du sagst es, Lapdances veranstalten und daher kommt der Ausdruck Lapdance. Der wurde in diesem Kino. Der wurde in diesem Kino anscheinend geprägt. Also quasi die Idee, dass die Darsteller auf den Schoß des Publikums gehen, wurde dort entwickelt und seitdem gibt's Lapdances. Also das kommt auch alles von den Mitchell Brothers, du merkst, Pioniere.
Aber jetzt mal ernsthaft. Also die Idee zu sagen, wisst ihr was, es gibt ja ein Bedürfnis von Leuten, wir wollen das irgendwie befriedigen, finde ich total naheliegend, schlau und hey, Kapitalismus,
natürlich.
Let's go.
Absolut. Apropos Kapitalismus, es kommt ja, wie du schon richtig vermutet hast, wahnsinnig gut an. In der ersten Woche wo dieses O'Farrell Theater auf Low Budget eigentlich eröffnet, haben sie schon $600 Einnahmen. In der zweiten Woche sind es $1,000, also du siehst die exponentielle Kurve vor dir wachsen. In der dritten Woche allerdings stürmt die Polizei schon mal das Gebäude, reißt eine Filmrolle vom Projektor und sagt, Moment mal, stopp. Das passiert ein paar Mal in dieser Geschichte. Es hält die beiden Mitchell Brothers aber nicht davon ab, ihren Schuh weiter durchzuziehen. Also die bekommen häufig Probleme mit dem Gesetz. Aber die Idee passt zum Zeitgeist. Also du sagst es schon, auch zum kapitalistischen Amerika, ja. Natürlich, Leute mit einer guten Idee sollen dafür auch Geld kriegen. Und die treffen einfach einen absoluten Nerv. Vor allem in Kalifornien, vor allem in San Francisco, weil natürlich ist San Francisco eine Stadt, die wahnsinnig freizügig ist zu der Zeit. Wir spielen in den 60ern, das heißt also, es ist eine Zeit für Umbruch und dann in San Francisco sowieso, da ist die Veränderung, der Fortschritt schon damals irgendwie zählt zur DNA dieser Stadt, also kulturell, politisch, aber auch gesellschaftlich. Die Hippie-Bewegung entsteht hier, bunte Kleider sieht man auf der Straße, Peace-Flaggen, Peace-Zeichen, Marihuana-Duft irgendwie in der Luft, friedliche Proteste gegen den Krieg und so weiter. Und natürlich auch freie Liebe. Das ist ja auch ein wahnsinnig essentieller Teil der Hippie-Bewegung. Wir müssen uns mal ein bisschen locker machen. Nackt sein ist okay, Sexualität ist okay. Man muss es vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit alles ausführen, aber man muss auch nicht so prüde sein, wie es halt besonders Amerikaner häufig sind. Und Pornografie ist aber auch, das kommt dann zu der Zeit eben auch immer mehr raus, ist auch mehr als nur Spaß am Sex. Und das ist eine Sache, die die Mitchell Brothers ganz, ganz wichtig finden. Die sagen eben auch, Pornografie kann als Manifest gesehen werden. Also Pornografie und das Ausleben von Sexualität hat auch was Politisches und soll auch mal gegen das System gehen. Und hier sind wir bei so einem wichtigen Stichwort dieser Episode, nämlich Counterculture. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder ob du da.
Ich nicke, ja. Gegenkultur, ja.
Ganz genau. Also und genau das ist es auch, Gegenkultur. Also das, was gerade irgendwie an Werten und Normen in der Gesellschaft statuiert ist oder normal ist, dem was entgegenzusetzen, das auch einfach mal in Frage zu stellen und eben ja eine kulturelle Revolution einläuten. Und deswegen finde ich eigentlich bis hierhin das, was die Mitchell Brothers machen, super gut und cool, fortschrittlich, weil sie eben genau das in Frage stellen und sagen, okay, wollen wir nicht mal hier ein bisschen aufräumen? Jetzt sind wir so ein bisschen abgetaucht in die Zeit, in die 60er, in das Leben in San Francisco, in vielleicht so ein bisschen so die Vordenker einer sexuellen Revolution, aber auch einer gesellschaftlichen Revolution. Kommen wir aber zurück zu diesen beiden Brüdern, zu Artie und Jim Mitchell. Die passen also mit ihrer Einstellung, mit ihrer Geschichte schon nach San Francisco wie Arsch auf Eimer. Sie sind auch wahnsinnig beliebt.
Ist das ein Pornotitel?
Nee, aber jetzt gerade, wo du es sagst. Die sind auch total beliebt. Die haben bekannte, einflussreiche Freunde. Klar, aus ihrer Szene haben sie Freunde, aber auch in der Politik haben sie ihre Kontakte und sind da tatsächlich ganz gut vernetzt. Die gelten aber auch als sehr, sehr streitfreudig. Also die streiten sich wohl untereinander ziemlich viel, sind aber auch bei anderen nicht zimperlich und werden wohl mal lauter und auch unangenehm. Privat sind die beiden Brüder sehr, sehr unterschiedlich. Der Ältere, also Jim, wird häufig als introvertierter beschrieben, als sehr ruhiger Typ. Artie ist eher das Gegenteil, er ist ziemlich outgoing, hat auch einen geilen Spitznamen, nämlich Party Artie.
Nice.
Das ist wirklich ganz süß.
Oh, Party Artie.
Party Artie ist wieder da. Das heißt aber, die beiden sind schon so, ja, also eigentlich ist es ganz geil. Ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Der eine, der ist so Good Cop, der andere Bad Cop und so weiter. Und was sie aber gemeinsam haben, ist, dass sie schon beide den Exzess feiern. Also sie sind wohl beide dem Alkohol zugeneigt. Kokain ist auch immer irgendwie auf dem Schreibtisch dabei. Und beide sind auch mehrere Male verheiratet, haben sehr viele Kinder. Ich glaube, der eine 4, der andere 6 Kinder. Und jetzt kommen wir zu dem unangenehmen Teil, also noch unangenehmeren Teil als Drogensucht, nämlich die sind beide auch sehr frauenverachtend, heißt es. Das merkt man zum Teil an den Stoffen der Filme, aber sie sollen wohl auch im Umgang mit Frauen, ich meine, die haben natürlich viel Kontakt zu Darstellerinnen, sie sind ja Pornoproduzenten, sehr, sehr scheiße gewesen sein. Das ist mir wichtig zu sagen, weil man tendiert dazu, das irgendwie so arschcool zu finden, wenn jemand Pornos macht und geil, sexuelle Revolution und yeah, zeig's den prüden Amerikanern und so. Ich finde, es kommt aber auch natürlich auch immer drauf an, was dann auf der Strecke bleibt. Und ja, wenn es dann ja Menschen irgendwie gequält werden oder scheiße behandelt werden, dann ist das auch nicht mehr cool. So, fertig. In den ersten Jahren in diesem O'Farrell Theater drehen sie, das habe ich schon gesagt, so um die 200 Pornos. Und nur 3 Jahre nach der Eröffnung, also 1972, kommt der erste Mega-Erfolg und ist wirklich ein Mega-Erfolg, nämlich der Film Behind the Green Door. Hast du davon schon mal gehört?
Mm-mm.
Ich lustigerweise auch nicht, obwohl ich ja in diesem Pornoseminar immerhin schon mal Deep Throat auseinandergenommen hatte, war mir der Film kein Begriff. Der Film, ganz grob zum Plot, eine Frau wird entführt. Jetzt kommen wir übrigens auch wieder zu diesem bisschen unangenehmen Umgang mit, wie stellen wir Frauen dar und so weiter. Eine Frau wird nachts entführt. Sie wird dann in diesen Sexclub geschleust, dort hypnotisiert und dann eben in dieser Hypnose auf der Bühne vergewaltigt. Also es ist eigentlich voll der üble Stoff. Es wird dann halt so dargestellt, als wäre es halt der schönste Abend ihres Lebens. Äußerst fragwürdig. Aber es ist ein Film, der einen riesigen Erfolg für die beiden bedeutet. Der wird landesweit gezeigt. Also das ist der erste Film, der nicht nur in deren hauseigenen Theater, im O'Farrell Theater gezeigt wird, sondern landesweit in den ganzen USA wird im Laufe der Geschichte über 50 Millionen Dollar Umsatz einspielen.
Aber wieso?
Wieso? Weil es der erste große, wirklich kunstvolle Hardcore-Porno ist, der richtig Schlagzeilen schreibt. Und dann kommt hinzu, der wird in Movie Theaters gezeigt, also in Kinos. Der wird aber auch auf Video nachher natürlich verbreitet und das bringt nochmal richtig viel Umsatz.
Also ich komme ja aus einer anderen Zeit und ich kann mir gerade total schwer vorstellen, dass Pornos Mangelware sind und dass man damit irgendwie 50 Millionen Umsatz machen kann und alle irgendwie nur drauf warten auf, oh mein Gott, hast du schon Behind the Green Door gesehen? Ich bin mit einem zur Schule gegangen, der hat irgendwann gesagt, dass er so viele Pornos gesehen hat im Internet. Ein Zitat: Das Internet kann mir nichts mehr bieten. So.
Oh, geiler Typ.
Also meinte, er hat irgendwie alles gesehen, was es gibt. Mhm. Also vielleicht ist der jemand, der dann darauf gewartet hätte, dass jetzt Behind the Green Door rauskommt.
im frühen 20. Jahrhundert. Da gab es dann das, was als Pornos damals gezählt hat. Das sind dann halt so kurze Reels, also wirklich ganz kurze kleine Szenen. Und die Darsteller waren maskiert, weil wenn die mit ihrem Gesicht da irgendwie aufgetaucht wären, dann hättest du die direkt, wären die wahrscheinlich direkt auf irgendeinem, keine Ahnung was, gelandet.
Genau, dieser eine Pixel dort hinten.
Ja, genau. Das ist doch der Herr Müller. Herr Müller antreten!
Ich finde es total geil, dass du mir das alles erzählen kannst, weil du in Wien um 8 Uhr in so einem Seminar gegangen bist.
So leicht besoffen, angedödelt da rein. Also du musst dir vorstellen, das, was die Mitchell Brothers gemacht haben, war das erste Mal, dass man tatsächlich einfach einen
Geschlechtsverkehr, ja.
Geschlechtsverkehr,
okay, das verstehe ich,
auf dem Bildschirm gesehen hat. Das war irre revolutionär und deswegen hat das auch die Leute... Ja klar, schockiert auf der einen Seite, aber eben auch so nachhaltig beeindruckt. Und deswegen war das auch ein Momentum, wo man damit richtig Geld verdienen konnte, weil du warst der Erste, der es gemacht hat. Das waren Filme, die Featurelänge hatten. Behind the Green Door dauert 1,5 Stunden, 20 Minuten, bis die Sexszene startet und die dauert dann eine gute Stunde. Erst mit 6 Frauen, dann mit einem Mann, dann mit 3 Männern auf einem Trapez, dann irgendwann geht das alles über in eine Orgie mit Zuschauern aus diesem Publikum. Am Ende bumsen alle. Und das dauert halt wirklich eine Stunde und am Ende ist einfach ein Spermagewitter auf dem Bildschirm zu sehen. Also ich kann es nicht anders beschreiben, es ist wirklich so. Und deswegen hat das auch so einen Einschlag. Deswegen kann dieser Film so irre viel einspielen.
Hab ich okay, dich überzeugt? Ich hab's verstanden. Jetzt habe ich's gecheckt. So.
Also ist sozusagen der erste wirklich kommerzielle Erfolg. Der Film wird auch lustigerweise auf den Filmfestspielen in Cannes gezeigt.
Ach krass.
Weil eben das erste Mal auch künstlerisch gedacht und ja, das hat alles, es ist irgendwie auch geil anzuschauen. Ich würde dir wirklich empfehlen, diesen Film mal so ein bisschen durchzuskippen. Und dieser Film bekommt sehr, sehr gute Kritiken. Das ist auch so ein Ding, wo man merkt, aha, jetzt hat dieses Genre Pornografie irgendwie eine Grenze überschritten oder irgendwie so, hat es irgendwie geschafft, einen Aufstieg zu machen. Es wird tatsächlich in der New York Times über einen Pornofilm geschrieben und nicht so, das ist Schund, sondern... Das ist ja richtig ästhetisch, was da passiert. Also nicht umsonst heißt es, dass Behind the Green Door einer der Filme war, der das goldene Zeitalter der Pornografie einläutet. Andere Filme zu der Zeit tun das natürlich auch, sind da auch maßgeblich dran beteiligt. Ein Film übrigens von Andy Warhol, Blue Movie heißt der, der kommt 69 raus. Dann eben Deep Throat, dieser andere große Film von den Mitchell Brothers. Die läuten dieses goldene Zeitalter der Pornografie ein. Übrigens auch Pornchic genannt. Ein Begriff, den die New York Times geprägt hat, eben als sie das erste Mal über Behind the Green Door gesprochen haben, sagen sie, das ist Pornchic. Und deswegen wird das dann auch immer so genannt. Ich weiß nicht, was du jetzt denkst die ganze Zeit, aber ich habe mich schon gefragt, ja, aber wann kommt der Moment, wo sich die USA von der prüden Seite zeigt, jetzt irgendwelche Behörden kommen und hier mal schön das Kabel durchschneiden.
Ja, wann kommen die Hausfrauen aus Nebraska, die sagen...
Irgendwelche scheiß Schilder hochhalten.
Die dann so, jetzt ist aber mal Schluss hier.
1973 kommt ein neues Gesetz. Gibt's ein neues Gesetz. Der US Supreme Court ändert das Obszönitätsgesetz. Das ist ein Gesetz, was es damals gab, was es auch bis heute immer noch gibt, was quasi definiert, was obszön ist. Was natürlich... wenn man sich vorstellen kann, super kompliziert ist, weil jeder ja von seinem Empfinden her etwas anderes als obszön definieren würde wahrscheinlich. Bis 1973 war es so, etwas gilt als obszön, was nicht mit den sozialen Werten in Einklang gebracht werden kann. Und das ist natürlich was super breit interpretierbar ist. Das heißt also, diese ganzen Pornofilme, die bis 1973 irgendwie über den Äther gesendet werden konnten, waren halt dann, ja, ist schon mit sozialen Werten irgendwie in Einklang zu bringen. Weil wir wollen ja eine freiere Gesellschaft und wir wollen Sex zu was Natürlichem machen. Deswegen ist das vielleicht ein sozialer Wert und deswegen können wir das hier erlauben. 1973 sagt der Supreme Court aber, ab jetzt ist alles obszön, was literarisch, künstlerisch, politisch, wissenschaftlich keinen Wert hat. Also das heißt, die engen die Definition von Obszönität sehr viel weiter ein. Ich habe jetzt auch ein bisschen was weggelassen. Der Paragraph ist noch ein bisschen länger und konkretisiert das alles noch. Was aber auch wichtig ist, dass regionale Gerichte jetzt dieses Gesetz in ihrem Sinne auslegen können. Und tatsächlich ist das für die Pornoindustrie nicht so cool, weil das heißt, die werden jetzt tatsächlich häufiger verklagt. Es wird häufiger versucht, Pornofilme vor der Ausbreitung oder vor der Ausstrahlung zu stoppen. Es hat der Pornoindustrie in dem Moment geschädigt. Auf lange Sicht kann man aber sagen, Wir merken es. Ich weiß nicht, ob du mal im Internet warst. Die Pornografie gibt's immer noch. Und auch gerade kommerzielle Pornografie hat jetzt am Ende nicht wahnsinnig viel gelitten darunter. Aber in dem Moment ist es schon für dieses goldene Zeitalter der Pornografie eine ganz schöne Bremse. Das heißt, irgendwann ist dieses goldene Zeitalter beendet, aber es hat auf jeden Fall nachhaltig was verändert. Also das Denken der Menschen über Pornos ist ein extrem anderes, dadurch, dass sich irgendwie Prominente bei der Premiere von Deep Throat irgendwie auf dem roten Teppich gezeigt haben. Jack Nicholson war, glaube ich, auf der Premiere von Deep Throat und sagte halt, ja, was für ein geiler Film. Und das war damals halt schon ein angesehener Schauspieler. Das heißt also, Leute aus dem öffentlichen Leben, die jetzt nicht irgendwie so das Schmuddel-Image innehaben, auch zum Beispiel Frank Sinatra sagt, ja klar habe ich den Film gesehen, voll geil. So, das heißt also, dieses Empfinden der Menschen hat sich in diesem goldenen Zeitalter der Pornografie nachhaltig verändert und das bleibt. Und daran sind auch die beiden Mitchell-Brüder, die beiden Mitchell-Brothers auf jeden Fall schuld dran, im positiven Sinne. Und jetzt ist die Lobhudelei aber auch vorbei, Christian. Also die Mitchell Brothers,
Gott sei Dank.
Was die alles geleistet haben und mein Gott, kulturverändernd und was waren die nicht toll. Jetzt kommt der Teil der Geschichte, wo wir endlich zum Fail kommen und zu dem Moment, warum sich die Mitchell Brothers um einen Platz in unserem Podcast bemüht gemacht haben oder einen Platz in diesem Podcast verdient haben. Die beiden bekommen schon recht häufig Stress mit der Police und Stress mit dem Law.
Mit der Band?
Mit der Band kommt ab und zu vorbei und sagt, ich habe jetzt so viel gewichst, ich kann gar nicht mehr Gitarre spielen.
Meine Hand ist total...
Genau, die machen den Stress, aber auch die Behörden machen den Stress, klar, weil irgendwie die landen so oft wegen Obszönitätsvorwürfen vor Gericht wie sonst keiner, haben aber auch immer gute Anwälte, kommen da irgendwie meistens raus, aber die sind anscheinend mit über 200 Fällen vor Gericht wegen ihrer Werke, sind auch wahnsinnig unangenehme Typen da, kommen dann immer mit irgendwelchen Star-Anwälten daher und sind auch echt nervig. Und dann nimmt diese ganze Kriminalität ihren traurigen Höhepunkt. Jetzt kommt es zu einem Mord. Party Smarty Artie ist ein untriebiger, soll ich es nochmal sagen?
Ja, gerne nochmal.
Party Smarty Artie. Sorry, ich kann irgendwie so ein Loch rein, aber ich lieb den Namen so sehr. Also... Okay, Party Artie ist ein umtriebiger Typ, ne? Das habe ich ja schon gesagt. Er ist der Laute von den beiden Brüdern. Es gilt als wahnsinnig exzentrisch. Und er ist ein Typ, der oft Stress mit Leuten hat. Und mit Stress meine ich, der droht Leuten auch Mord an. Sagt er, du Ficker, ich bring dich um, wenn du es nicht so machst. Dann hat er seine Ex-Frau, sagt er, du Bitch, ich bring dich um. Business-Leuten, sagt er, du landest im Grab, wenn du es nicht so machst, wie ich will. Ich habe ja auch schon gesagt, es sind häufig Drogen im Spiel. Party Artie Smarty Forty ist auch alkoholsüchtig.
Cooler Typ einfach.
Ja, es ist halt... Also,
warum haben wir den jetzt eine halbe Stunde abgefeiert?
Ja, deswegen, ich musste jetzt echt bald gucken, dass ich die Kurve kriege. Und so kommt's, wie es kommen musste. Es ist der 27. Februar 1991. Gar nicht so lange her. Da war ich 3. Aber trotzdem gar nicht so lange her. Spätabends ist es schon. Smarty Party Artie und seine damalige Frau oder Freundin liegen schon im Bett in ihrem Haus. Da hören sie Geräusche. Und irgendwie ist es anders. Also es ist nicht ganz ungewöhnlich, weil Party Smarty Artie hat immer Open House bei Artie Smarty Party, kannst du immer reinkommen. Open House, Open Doors. Also wenn quasi Freunde mal einen Crash brauchen, weil sie abends nicht wissen, wie sie nach Hause kommen, können sie bei Party Smarty Artie auf der Couch crashen. Das war schon normal. Das heißt also, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass da vielleicht auch nachts mal jemand reinkommt, aber irgendwas ist anders. Und Artie findet das Ganze doch ein bisschen ungewöhnlich, steht also auf und sagt auch zu seiner Frau, ey, irgendwie bring dich mal lieber in Sicherheit, irgendwas ist komisch hier. Die Frau versteckt sich dann sogar auch im Schrank, die Geräusche werden lauter. Arti war wohl auch ein bisschen angesoffen schon. Also später werden bei ihm gut 2 Promille Blutalkohol gemessen. Der ist nicht mehr ganz bei sich, stolpert so, verschlafen.
Ein bisschen angesoffen.
Ja,
Günther Beckstein wird sagen, der kann auch nach Hause fahren.
Der kann auch, also der ist auf jeden Fall gut besoffen und schlaftrunken, torkelt er da so durchs Haus und versucht sich irgendwie auf die Richtung dieser Geräusche zu bewegen. Die Frau liegt schon im Schrank und zittert, wahrscheinlich die schon Todesangst. Im Dunkeln trifft er dann auf den Eindringling. Und dann ist diese Geschichte nur noch aus der Sicht der Frau überliefert. Sie hört 8 Schüsse und am Ende werden 3 davon Arti treffen. 1 Schuss in die Schulter, 1 Schuss in den Bauch und 1 Schuss, der tödliche, geht ins rechte Auge, er ist sofort tot. Die Frau ruft noch aus dem Schrank stolpernd 911 an. Das ist tatsächlich ist zufällig eine Streife in der Gegend, in dieser Neighborhood irgendwie. Und auf den Straßen passiert auch nicht wahnsinnig viel. Das heißt, die Polizisten entdecken direkt einen Mann, der ihnen irgendwie verdächtig vorkommt. Es ist ein Mann, der mit einem Regenschirm durch die Straßen geht, recht zügig. Und es ist auffällig, er geht sehr steif. Und dann gucken die Polizisten auch genauer hin und sehen, ach, der geht so steif, weil unter seinem Mantel lugt ein Gewehr raus. Sie überführen den Mann. Und weißt du, wer es ist?
Der Bruder.
Richtig.
Oh! Okay.
Der Bruder ist tatsächlich mit 2 Waffen am Mann, also einem Gewehr und einer Pistole, in das Haus seines Bruders eingedrungen und hat ihn einfach mit 3 Schüssen getötet, 8 insgesamt abgefeuert. Das war kein Zufall. Er wird auch verurteilt und vor Gericht sagt er, dass es alles sehr, sehr, sehr blöd gelaufen ist. Also eigentlich war er ja da, weil er seinen Bruder so liebt. Also er ist wohl tatsächlich in Tränen ausgebrochen vor Gericht und er hat seinen Bruder so geliebt und er wollte ihn nur besuchen, um ihn zu überzeugen, dass er aufhören soll zu saufen. Deswegen hat er leider auch noch 2 Waffen dabei, weil das wollte er ganz deutlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie er sich da rausgeredet hat, aber er hat gemeint, es war alles nur mit guter Absicht irgendwie gemeint. Es kam aber zu dieser doofen Situation, dadurch, dass es irgendwie so dunkel war in diesem Haus und Jim dachte, dass Arti eine Waffe stecken hat, also er hat ihn wohl auch so auf sich zukommen sehen, konnte ihm nicht rechtzeitig erklären, ich bin dein Bruder, ich will dir nur helfen, sieht irgendwas in Artis Hand und dann aus einem doofen Moment heraus und im Gefecht hätte er dann 8-mal, ups, auf ihn geschossen. Und dann am Ende stellt sich raus, Arti hatte keine Waffe am Mann, sondern eine Bierflasche. Also das ist das, was Jim dachte, was ihn so bedroht, weswegen er 8-mal feuern muss. Ja, das Gericht entscheidet, es ist kein Mord, aber Totschlag. 6 Jahre kriegt der Bruder für den Mord an Arti.
Das ist super wenig.
Super wenig und nach 3 Jahren kommt er schon frei.
What?
Das ist, ja. Wir sind auch tatsächlich schon am Ende der Geschichte, weil es wird nicht trauriger, es kann glaube ich nicht trauriger werden. Wir sehen also diese beiden Brüder, die haben sich irgendwie im Alkohol- und Drogenexzess wahnsinnig verloren. Die haben natürlich ein shady Business geführt. Die waren vielleicht irgendwie Vorreiter einer Message und haben die goldene Zeit der Pornografie geprägt und auch nachhaltig geprägt. Aber die beiden waren einfach nur kaputt, was wahrscheinlich auch irgendwie an diesem Business gelegen hat, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob man so wird, wenn man als Postbeamter diese Zeit seines Lebens irgendwie verbringt.
Oh, ich glaube, da gibt es genug Postbeamten, die so sind.
Kann auch sein, ja. Aber es ist tatsächlich irgendwie so, die sind irgendwie auch an ihrem Reichtum, die sind ja wahnsinnig reich gewesen am Ende, auch an Drogen und Alkohol einfach kaputt gegangen und haben sich wahrscheinlich von dieser Szene irgendwie auch selber zerstören lassen oder zumindest von diesem Lifestyle, den sie da irgendwie geführt haben. Der Jim, der kehrt dann irgendwann, als er aus dem Gefängnis rauskommt, Mitte der 90er, dann auch zurück in dieses O'Farrell Theater und gründet einen Arti Fund, um Menschen mit Drogenproblemen zu helfen. Ja, und das ist aber alles irgendwie, ja, ein bisschen mehr Schein als Sein. Also Jim Mitchell stirbt 2007 im Juli, knapp 15 Jahre nach seinem Bruder. Und es gibt noch ein Zitat, was ich dir am Ende dieser Folge mitgeben möchte. Diese Typen haben ja die Kunst eigentlich in den Pornofilm gebracht. Sie haben 11 Kinos eröffnet, haben Box-Office-Hits gefeiert ohne Ende. Jim hat aber trotzdem auch über das ganze Oeuvre, was sie hinterlassen haben, nur einen Satz gesagt, nämlich: "The only art in this business is my brother."
Oh!
Party, Party, Party! Okay. Und? Wie findest du?
Ja, ich will mir auf jeden Fall diesen Film jetzt anschauen.
Ja, mach das wirklich. Das Doofe ist, dass er nur auf... Ich frage mich, warum. Der ist nur auf Pornoseiten zu finden. Das nervt halt tatsächlich.
Ich frage mich auch, wieso. Wieso, wieso ja, das ist das
nervt halt wirklich, weil dann kommt immer, hier, Michelle, willst du ficken? Oh, so, nee, weg, Michelle. Und dann musst du das immer wegklicken, weil es immer ins Bild reinfliegt. 3000 Pop-Ups wieder auf, scheiße. Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß, den Film.
Was ist einfach ein Adblocker?
Ja, stimmt.
Also.
Ja, ich bin dafür, dass man das Oeuvre der Mitchell Brothers auf Prime oder Netflix oder in der ARD-Mediathek sehen kann. Da mache ich jetzt einen Fun für auf.
Ja. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Herstellungsleitung Schalker Tätig, produziert von Elisabeth Fee.